Wieder aufbauen, während die russischen Angriffe weitere Zerstörung bringen. Das ist etwas, wofür die Bundesregierung jetzt auch plädiert. Der ukrainische Regierungschef Schmyhal ist heute in Berlin und der Kanzler wird gemeinsam mit ihm heute Mittag ein deutsch-ukrainisches Wirtschaftsforum eröffnen. Und da geht es auch und vor allem um Hilfen für den ukrainischen Energiesektor, in dem viel zerstört worden ist. Zum Wiederaufbau findet morgen dann auf Einladung der deutschen G7-Präsidentschaft und auch der EU eine internationale Expertenkonferenz statt. Und vor dem Hintergrund dieser beiden Veranstaltungen, dieser beiden Konferenzen, möchte ich jetzt mit über die militärische Lage in der Ukraine sprechen, und zwar mit Erich Fahrt, Brigadegeneral AD und ehemals militärischer Berater von Angela Merkel als Kanzlerin. Schönen guten Morgen, Herr Fahrt.
Guten Morgen, Frau Grabowski.
Herr Fahrt, diese Angriffe auf die Energieversorgung, also Wärmeversorgung, Wasserversorgung, auch Stromversorgung in der Ukraine, wie stark bringen diese Angriffe die Ukraine in Bedrängnis?
Naja, die Einbeziehung des Hinterlandes jetzt durch die russischen Raketenangriffe, das ist schon eine enorme Belastung für die Ukrainer, nicht? Denn das sind ja ihre Lebensgrundlagen als Gesellschaft und auch als Land. Die Russen nehmen die mit Raketen, Drohnenangriffen unter Feuer und wollen natürlich die Energieversorgung unterbrechen, lahmlegen. Sie nehmen kritische Infrastruktur auch im anderen Bereich zunehmend ins Visier, nicht? Und das ist eben dieses Szenario des Krieges, der ansonsten ja an einer langen Frontlinie wie in einem Stellungskrieg aussieht. Die Ukrainer ihrerseits nehmen aber auch das russische Hinterland ins Visier. Sie machen Hit-and-Run-Einsätze gegen russische Versorgungs- und Nachschublinien. Sie sind auch in diesen besetzten Gebieten unterwegs mit Kommandoeinheiten und nehmen dort auch Separatistenführer mit ins Visier und Bürgermeister, die separatistenfreundlich sind und so weiter. Also dieses Einbeziehen des Hinterlandes, was wir jetzt sehen, erfolgt auf beiden Seiten und ist natürlich dramatisch.
Das Einbeziehen des Hinterlands auf ukrainischer Seite, das ist ja für die Bevölkerung eine große Gefahr. Also es wird von Hilfsorganisationen gesagt, dass man befürchtet, dass Menschen im Winter erfrieren könnten, weil es eben nicht genug Versorgung gibt. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen versucht jetzt schon, Gebäude zu sichern, aufzubauen, wo Leute hingehen können, wenn sie eben nicht in ihren kaputten Häusern bleiben können. Könnte das kriegsentscheidend sein? Also diese Beschädigung dieser Infrastruktur und damit auch die Nöte der Bevölkerung?
Naja, es bezieht natürlich die Zivilbevölkerung sehr stark ein und löst natürlich potenziell humanitäre Katastrophen auch regional begrenzt aus. Und man muss natürlich auch sehen, dass die russischen Angriffe im Hinterland eben auch gegen die Versorgungswege westlicher Waffen gerichtet sind und die natürlich auch im Fokus der russischen Raketen stehen, nicht? Also es geht eigentlich nicht nur um die Zivilbevölkerung, aber eben auch. Die Kollateralschäden sind, sag ich mal, gemessen an Kriegen jüngeren Datums, wie man das so kennt, aus anderen Kriegen relativ begrenzt, Gott sei Dank. Aber die Wirkungen der Zerstörung von wichtiger Infrastruktur, gerade mit Blick auf den Winter, muss man eben sehen, nicht? Und da ist es richtig, jetzt auch von Seiten der Bundesregierung, dass man da humanitär einsteigt und dass man auch jetzt perspektivisch schon Wiederaufbaumaßnahmen ins Auge fasst. Das muss ja irgendwann greifen und sehr schnell greifen.
Die ukrainische Seite fordert natürlich aber trotzdem auch weitere Hilfe aus Deutschland, um Angriffe eben auch auf die kritische Infrastruktur zu verhindern, natürlich nicht nur auf die Struktur. Was an militärischer Unterstützung in diesem Sinne, also zur Luftabwehr, könnte von Deutschland noch kommen?
Ja, wir haben ja schon geliefert, also mit Iris-T zum Beispiel, das ist ein exzellentes Luft- und Raketenabwehrsystem, das Beste, was es im Grunde genommen gibt, aber die brauchen natürlich noch mehr. Man muss nur sehen, dass die Ukraine eben flächenmäßig doch so doppelt so groß ist wie Deutschland. So eine flächendeckende Luft- und Raketenabwehr, die ist sehr, sehr schwer zu bewerkstelligen. Das wird man eigentlich so nicht hinkriegen. Man wird immer nur Schwerpunkte absichern können, aber nie das ganze Land. Das ist illusorisch. Aber man muss natürlich mehr tun. Und im Bereich der westlichen Waffenlieferungen ist Luft- und Raketenabwehr schon ein Fokus geworden. Das muss man eben sehen.
Es gab Berichte über, ich würde mal sagen, so Telefonate des russischen Verteidigungsministers Shoigu mit den Verteidigungsministern der NATO-Länder Großbritannien, Frankreich und der Türkei. Und er wird da zitiert, die Ukraine wolle auf ihrem Territorium eine atomar verseuchte Bombe zünden, eine schmutzige Bombe, wie Shoigu sagte, und das dann Russland in die Schuhe schieben. Wie ordnen Sie diese Äußerung Shoigus ein?
Naja, ich glaube, das ist schon, also wenn ich in den Bereich der ABC-Waffen reingehe und mir überlege, welchen militärischen Wert sie haben könnten für die Ukrainer oder für die Russen, dann komme ich doch zu dem Ergebnis sehr, sehr begrenzt. Nicht? Auch so eine radioaktiv verseuchte Bombe, eine sogenannte schmutzige Bombe, das sind ja konventionelle Bomben mit radioaktivem Material angereichert. Das ist übrigens ein Thema, was wir schon seit Jahrzehnten haben, bezogen auf den internationalen Terrorismus. Das ist auch eine Waffe, die im Grunde genommen des kleinen Mannes von Terrororganisationen, die aber dramatischen Schaden einrichten können, letztlich, vor allen Dingen in Städten, also in urbanen Gelände. Man muss nur sehen, dass der Fallout von solchen Waffen eben unkalkulierbar ist. Nicht? Das heißt also, wenn die Russen so etwas einsetzen, es ist für sie eigentlich, sag ich mal, bietet sich das auch nicht gerade als Waffe erster Wahl ein, wegen der vorwiegenden Westwinde schon deswegen nicht. Also die Inkaufnahme verseuchter Gebiete und dass man dort militärisch gar nicht mehr operieren kann, die ist also vom militärischen Nutzen her durchaus begrenzt, nicht? Und auch auf der ukrainischen Seite. Aber ABC-Waffen, aus atomar, biologisch-chemische Waffen, sind immer wieder im Gespräch. Wir kennen das aus dem Syrienkrieg. Da haben syrische Truppen ja offensichtlich Chlorgas eingesetzt, aber es kam nie zu größeren Einsätzen, die dann auch tatsächlich dramatischen Schaden anrichteten. Also so wie ich das sehe als Experte, weil auch die Wirkungen eben sehr unkalkulierbar sind. So als Gefechtsfeldwaffe, naja, ich mache da viele Fragezeichen dran. Was jetzt das Rational der Russen ist, darauf hinzuweisen, weiß ich nicht, vielleicht haben sie nachrichtendienstliche Informationen, vielleicht ist es auch eine groß angelegte Fake-Kampagne, nicht? Das sagen ja die Ukrainer, aber beide Seiten werfen sich das vor. Man weiß es am Ende nicht, was tatsächlich dahinter steckt.
Haben Sie vielen Dank. Das war Erich Fahrt, Brigadegeneral AD, ehemals militärischer Berater von Angela Merkel als Kanzlerin. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Grabowski.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.